DW Menschen und Märkte.
Vom Werkzeugmacher zum Konzernchef. Wir stellen Ihnen Matthias Müller vor. Kann der VW-Skandal den guten Ruf von Made in Germany ramponieren? Wir haben bei einem Werbeexperten nachgefragt. Und Brandrodung für Palmöl. Den Menschen auf Sumatra bleibt die Luft weg. Das sind heute unsere Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Hilke Fischer. Herzlich willkommen. Nun ist es offiziell, womit bereits gestern alle gerechnet hatten. Der bisherige Vorstandsvorsitzende von Porsche, Matthias Müller, wird neuer VW-Chef. Eva Lauen stellt ihn uns vor.
Für diesen Sprung braucht man etwas Anlauf. 12 Marken statt wie bisher 6 Baureihen. 600.000 Mitarbeiter bei VW statt die bisher fast familiären 20.000 bei Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen. Noch im März dieses Jahres war für Matthias Müller die Nachfolge von Martin Winterkorn kein Thema.
Selbstverständlich würde ich vermutlich, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber warum soll ich mir so eine Aufgabe verschließen? Ja, aber die Frage stellt sich für mich nicht.
Doch die Zeiten ändern sich. Winterkorn ist weg. Der größte Autobauer der Welt braucht einen neuen Chef. Anlauf hatte Müller genug. Er bezeichnet sich selbst als Konzerngewächs, ist seit 40 Jahren dabei. Lehre bei Audi, Leiter der Produktstrategie unter Winterkorn, Vorstandsvorsitzender bei Porsche. Und, so verkündete er im März,
ich sag's nochmal, ich bin für nichts zu alt. Ich fühle mich pudelwohl.
Typisch Müller. Direkt, frei raus. Vielleicht etwas schnoddriger als andere Konzernlenker, manchmal im Pulli, gerne ohne Krawatte und immer mit bayerischem Zungenschlag. Seine 62 Jahre sieht man ihm nicht wirklich an. Er ist schlank, kurzes weißes Haar, die Augen blicken verschmitzt. Zum Beispiel, wenn er auf die neuen gewöhnungsbedürftigen Stelen vor seiner Firmenzentrale in Zuffenhausen angesprochen wird. Er habe nachgeschlagen, wie man Kunst definiere. Das da draußen falle auch darunter. Chef von Volkswagen, das wäre eine andere Nummer als Porsche. Das weiß auch Müller. Führungsstil habe schon etwas mit Größe zu tun. Und was hier in Stuttgart funktioniere, müsse nicht unbedingt in Wolfsburg funktionieren, sagt er selbstkritisch. Seine Mitarbeiter jedenfalls trauen es ihm zu.
Matthias Müller ist ein guter Mann. VW ist eine gute Firma. Er hat uns ganz nach oben gebracht, wird auch VW wieder ganz nach oben bringen. Deswegen bin ich positive Dinge.
Wir gehören ja alle zusammen. Er wird ja quasi nur verlagert in Wolfsburg. Und das ist ja auf jeden Fall gut für uns.
Salopp in der Form, aber hart in der Sache. So hoffen viele, dass Müller bei Volkswagen aufräumen könnte. Den Abgasskandal hinter sich bringen, das Image wieder aufbügeln und das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen. Das wären die wichtigsten Aufgaben. Und dann eine neue Führung etablieren. Denn nach Piëch und Winterkorn ist das Management so stark auf den Vorstandschef zugeschnitten, wie kaum sonst in einem Großkonzern. Bei vielen Fachthemen müsste sich Müller gar nicht umgewöhnen, wenn er neuer VW-Chef wird. Denn Größe hin oder her, viele Antworten aus seinen Interviews gelten für Porsche genauso wie für Volkswagen. Da sind sich die beiden Firmen dann doch sehr nah.
Ja, Sparsamkeit und Ökologie ist für uns schon ein wichtiges Thema. Wir haben da einiges zu bieten, auch wenn es manchmal in der Öffentlichkeit bei Porsche nicht so wahrgenommen wird. Also da werden wir schon die richtige Antwort finden.
Ein Bericht von Eva Laun war das. Volkswagen könnte bald Gesellschaft bekommen als entlarvter Abgasschwindler. Die EU-Kommission hat als Reaktion auf den Skandal alle Mitgliedstaaten aufgefordert, herauszufinden, ob in Europa verkaufte Fahrzeuge die europäischen Abgasnormen einhalten, egal von welchem Hersteller. Aus Brüssel, Sabine Hackländer.
Schluss mit dem Klüngel. Ab jetzt soll generalstabsmäßig kontrolliert werden. EU-Binnenmarktkommissarin Bienkowska fordert Aufklärung, und zwar von allen EU-Mitgliedstaaten. Deren zuständige Kraftfahrtämter sollen herausfinden, ob und wenn ja, welche Autos mit manipulierter Software ausgestattet wurden. In Großbritannien und Frankreich hat man sich bereits an die Arbeit gemacht. Bienkowskas Botschaft lautet: Null Toleranz bei Betrug und absolute Einhaltung der EU-Regeln. Die besagen, dass der Einbau jedweder Software oder Geräte verboten ist, die die Wirksamkeit des Abgaskontrollsystems unter realen Bedingungen außer Kraft setzen. Eine entsprechende EU-Richtlinie ist bereits seit dem Jahr 2007 in Kraft. Bei Verstößen sind die Mitgliedsländer gefordert, Strafen zu verhängen. Sie sollen auch entsprechende Maßnahmen ergreifen, die bis zur Rücknahme der Zulassungserteilung reichen können, wenn Manipulationen festgestellt wurden, so heißt es in einem Datenblatt der Kommission. Die Brüsseler Behörden Behörde prüft derzeit auch, ob die Überwachung des Automobilmarkts verschärft werden sollte. Im Gespräch ist eine von den nationalen Kraftfahrtämtern unabhängige europäische Aufsichtsbehörde. Sie könnte für einen besseren Austausch von Informationen zwischen den EU-Ländern sorgen, ebenso wie für eine Stärkung von Herstellerrückrufen. Zudem arbeitet die EU-Kommission schon seit längerem daran, einen neuen zusätzlichen Test für Abgaswerte einzuführen. Das Verfahren, das Abgaswerte unter realen Bedingungen überprüfen soll, könnte bereits im Januar nächsten Jahres kommen. Die Ereignisse bei VW haben auch bewirkt, dass sich der Ministerrat demnächst wieder mit dem Thema Luftverschmutzung und Autoemissionen beschäftigen wird. Ein entsprechendes Treffen ist für Anfang Oktober geplant.
Nicht nur für die Umwelt sind manipulierte Abgaswerte fatal. Auch der weltweit gute Ruf von Produkten made in Germany könnte durch die Affäre Schaden nehmen. Peter John Marenholz war bis vor wenigen Monaten Strategiechef bei der Werbeagentur Jung von Matt und ist jetzt Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Berlin Strategy Lab. Ende der 1990er Jahre verantwortete er für eine andere Werbeagentur die globale Strategie für den Kunden Volkswagen. Mein Kollege Andreas Becker wollte von ihm wissen, was bedeutet der Abgasskandal für das Image der Marke VW?
Volkswagen war natürlich eine Marke, die sehr stark von Vertrauen und Geradlinigkeit und Ehrlichkeit und eine seriöse Bodenständigkeit geprägt war. Diese Ehrlichkeit, diese Integrität, die ist natürlich erstmal hin. Die Marke VW ist durch diesen Skandal sicherlich sehr stark beschädigt und es wird jetzt wahrscheinlich davon abhängen, wie der Konzern damit umgeht, ob er sehr schnell auch sehr radikale Maßnahmen trifft, um klarzumachen, dass es hier um das Fehlverhalten Einzelner geht und nicht um eine institutionelle Schwäche des gesamten Konzerns. Im Moment sieht das so aus, als würde Volkswagen da entsprechend hart durchgreifen und versuchen zu retten, was zu retten ist.
Es gibt noch keine Belege dafür, dass auch andere Autohersteller Werte manipuliert haben. Trotzdem scheinen sich viele andere Hersteller von Automobilen Sorgen zu machen, dass auch ihre Marken dadurch beschädigt sind. Ist das wirklich eine reale Sorge, dass jemand zum Beispiel einen Mercedes nicht kauft, weil bei Volkswagen Diesel geschummelt wurde?
Ja, das ist nicht so unmittelbar zu beantworten. Also niemand wird eine Kaufentscheidung für eine andere deutsche Marke jetzt sofort revidieren. Aber man darf das, glaube ich, nicht vernachlässigen, dass hier über die Marke Volkswagen hinaus etwas beschädigt worden ist. Und das ist für mich eigentlich nicht eine Frage anderer Automobilhersteller. Ich glaube, es ist eine Frage des deutschen Ingenieursmythos.
Die New York Times greift das auf und fragt sich, ob Volkswagen nicht durch diesen Skandal das gesamte Gütesiegel Made in Germany beschädigt hat. Was meinen Sie, ist das wirklich eine Sache, die insgesamt Made in Germany teuer zu stehen kommt?
Ich glaube, der deutsche Ingenieur ist hier beschädigt. Ich glaube, was für Deutschland und für Technologiekonzerne insbesondere wichtig war, war dieser besondere Nimbus eines deutschen Ingenieurs. Das hat geradezu etwas Ethisches gehabt. Die Ingenieursethik von Deutschland heißt also, es geht nicht um Oberflächlichkeit, es geht um Substanz, es geht um echte Innovation und nicht nur um schillernde neue Marketingoberflächen. Diese Form von Ernsthaftigkeit und Integrität, die ist jetzt in Frage gestellt. Und darin liegt für mich der eigentliche Schaden. Und das heißt dann, er bezieht sich nicht nur auf die Automobilindustrie, sondern er bezieht sich eigentlich auf alle Marken, die auch von dieser Ingenieursethik leben.
Also vor allem auch Maschinenbauer.
Sicherlich auch Maschinenbauer, auch andere technologische Güter im Konsumbereich, also Haushaltsgeräte sind aus Deutschland auch sehr beliebt weltweit. Das zieht sicherlich da weitere Kreise, nicht unmittelbar, nicht sofort messbar, aber eine Erosion dieser Ingenieurssubstanz, die ist sicherlich da und da muss man überlegen, wie man dagegen steuert. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem und das geht weit über die Autobranche hinaus.
Der Werbe- und Strategieexperte Peter John Marenholz war das im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Becker. 60 Millionen Tonnen pro Jahr. Palmöl ist das meistverwendete Pflanzenfett der Welt. Der Verbrauch hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Die Umweltorganisation WWF schätzt, dass mittlerweile in jedem zweiten Supermarktprodukt Palmöl steckt, sei es in Seife, Schokolade oder Make-up. Rund die Hälfte des weltweit produzierten Palmöls kommt aus Indonesien. Um Platz für immer mehr Palmölplantagen zu schaffen, brennen viele Unternehmen lokale Wälder nieder. Die indonesische Feuerwehr bekommt die mehreren hundert Brände nicht unter Kontrolle. Udo Schmidt berichtet.
Dichte Rauchwolken verdunkeln die Provinz Riau auf Sumatra. Sie sind so dicht, dass kaum noch etwas zu sehen ist und atmen, selbst mit Schutzmaske, Hustenreiz verursacht. Die Gesundheitsgefahr für die Menschen auf Sumatra beginnt bei einem PSI-Index von 100, mit dem der Feinstaub in der Luft gemessen wird. Derzeit liegen die Werte zwischen 400 und unglaublichen 1900. Auch in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur und im Stadtstaat Singapur ist die Luft bläulich, der Blick getrübt, das Atmen unangenehm. Auf Sumatra jedoch beginnen die Menschen inzwischen zu flüchten und zu protestieren. Lang lebe das Volk, rufen die Demonstranten auf den Straßen der Provinzhauptstadt Pekan Baru. Und dieses Volk möchte wieder frei atmen können. Präsident Joko Widodo solle kommen und Maßnahmen ergreifen, so die Forderung auf den Straßen der in dichte Rauchwolken gehüllten Provinz Riau. Und der Präsident hat jetzt reagiert. Für einen Großteil der Brandrodung auf Sumatra sind Unternehmen verantwortlich, die auf diese Weise illegal Flächen für weitere Palmölplantagen schaffen. 4 dieser Unternehmen wurde jetzt die Lizenz entzogen. Sie müssen ihre Arbeit sofort einstellen. Bambang Hendroyono vom indonesischen Umweltministerium. Das sind die ersten klaren Sanktionen, die jetzt in Kraft treten, und sie sind sehr ernst. Die Unternehmenslizenzen werden entzogen, wir ermitteln gegen viele weitere Firmen. Insgesamt 200 Palmölunternehmen sind im Fokus, darunter auch Singapurer Firmen aus dem benachbarten Stadtstaat, also der sich derzeit laut über den Dreck in der Atemluft beschwert. Besserung wird jedoch nicht sofort eintreten, denn die Brände sind schwer unter Kontrolle zu bringen, wie Feuerwehrmann Erik Saragi berichtet. Wir müssen das Wasser mit einem LKW aus einer Quelle holen, die etwa eine halbe Stunde Fahrzeit entfernt ist. Wir löschen dann etwa eine halbe Stunde, dann ist der Tank leer und wir warten erneut eine Stunde. So lässt sich nicht effektiv löschen, das ist derzeit unser Hauptproblem. Die Brände lodern weiter, die Menschen auf Sumatra husten, die Krankenhäuser sind inzwischen überfüllt. Yiri Saputra aus der Provinz Riau versucht verzweifelt, sein Haus abzudichten. Erst habe ich die Klimaanlagen zugeklebt, dann die Türen abgedichtet, aber es hilft alles nicht richtig, der Qualm kommt trotzdem ins Haus. Ich habe meine Familie weggeschickt in mein Heimatdorf. Ich hoffe, die Brände werden schnell gelöscht. Das Problem ist nicht neu, es tritt jedes Jahr auf, diesmal allerdings besonders schlimm, begünstigt durch die anhaltende Dürre. Begünstigt auch dadurch, dass in den vergangenen Jahren trotz vieler Ankündigungen nichts gegen die Verursacher unternommen wurde.
Und damit sind wir am Ende unseres Wirtschaftspodcasts angelangt. Ich bin Hilke Fischer, in der Technik war Claudia Rack. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.